Nochmal herzlich willkommen zum ersten Sonntagsspaziergang von uns als Aktionsbündnis in 2019. Wir machen in diesem Jahr insgesamt 8 Sonntagsspaziergänge. Da könnt ihr auch dann die Übersichtspostkarte, die wir gedruckt haben, wieder mitnehmen. Unser heutiger Sonntagsspaziergang steht unter dem Motto Atomstrom, Schluss jetzt, Atomausstieg sofort. Warum haben wir dieses Motto gewählt? Nun, es hat unterschiedliche Gründe, aber hauptsächlich geht es jetzt uns darum, dass jetzt auch im März der 8. Jahrestag vom Fukushima-Jahrestag kommt. Da bereiten wir zusammen mit dem Bündnis Fukushima an der Gewestheim auch für den Sonntag am 10. März gerade die Demonstration hier vor. Und seit Fukushima gibt es landläufig ja die Meinung, bei uns wurde ein rascher Atomausstieg in die Wege geleitet. Wie sieht es jedoch wirklich aus mit dem raschen Atomausstieg? Dazu kurz als Überblick nachher nochmal Informationen. Worum geht es aber insgesamt? Es geht, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, ja jetzt vehement um die Frage Verkehr. Ich möchte jetzt heute aussparen, dazu konkret was zu sagen zum ganzen Thema Diesel und Autoindustrie und so weiter. Dann geht es überhaupt um die Frage Wärmeerzeugung und es geht natürlich auch um die Frage, wie wird bei uns der Strom erzeugt. Und in all diesen drei Großbereichen gibt es neue Technologien, gibt es umweltfreundliche Technologien und gibt es die Technologien, die auch gesundheitsfördernd oder nicht so gesundheitsgefährdend sind wie die bestehenden. Aber es gibt mächtige Akteure, die halt in ihren Alttechnologien festhalten wollen. Und das ist eigentlich auch der Kern dessen, worum es beim Atomausstieg bei uns jetzt inzwischen seit ca. 16 Jahren geht. Denn nach Fukushima oder bei Fukushima, so muss man sagen, waren bei uns noch 17 Atomkraftwerke im Betrieb. Von den 17 Atomkraftwerken wurden dann aber nur 8 abgeschaltet und 9 durften weiterlaufen. Trotz Fukushima mit langjährigen Betriebsgenehmigungen. Und diese 9, die jetzt weitergelaufen sind, seit immerhin jetzt sogenannter Atomausstieg seit 2011, laufen immer noch 7 Atomkraftwerke, nur 2 wurden seitdem stillgelegt. Und jetzt kommen wir sozusagen in die Phase rein, wo sich die Frage stellt, und wie geht es mit dem Atomausstieg jetzt insgesamt weiter? Dieses Jahr, im Dezember, Ende Dezember, soll dann Philippsburg 2 abgeschaltet werden, als einziges AKW nochmal, bevor dann nämlich 2021 die nächste Bundestagswahl kommt. Und die 6 größten, somit auch die 6 gefährlichsten aus unserer Sicht, aber auch die 6 Atomkraftwerke, wo die Großkonzerne viele Millionen noch damit verdienen wollen, die laufen dann bis Ende 2020 und auch Neckarwestheim 2 und insgesamt 3 AKWs noch bis Ende 2022. Also sprich, wir haben jetzt vom Thema Atomausstieg seit Fukushima die Situation, dass von denen bis jetzt dann, wenn man 2019 dazu zählt, nur 3 abgeschaltet werden, aber 6 noch weiterlaufen. Die Grundlage für den Atomausstieg haben wir schon mal gehabt. Die meisten von euch waren ja auch oder sind auch schon länger aktiv und kennen das Thema, deshalb möchte ich da auch jetzt inhaltlich gar nicht groß drauf eingehen. Denn wir hatten bereits 2002 mal einen Atomausstieg, der sozusagen durch uns, durch viele Zehntausende von Aktivisten auf der Straße durch unseren Protest erzwungen wurde. Der Atomausstieg von 2002 wirkt aber noch auf unterschiedliche Art und Weise nach. Einmal, wenn wir da rüber schauen, seht ihr dort hinten der Abluftkabin von den Tunnelröhren in Neckarwestheim. Also sprich, mit dem Atomausstieg 2002 wurde geregelt, dass ab 2005 dann diese Standardzwischenlager auch für den hochradioaktiven Atommüll eingerichtet wurden und sicherlich noch viele Jahrzehnte in den Standorten bleiben werden. Aber was noch ein größeres Thema ist in dem Komplex, bei dem sogenannten ersten Atomausstieg von 2002, der wurde definiert mit Reststrommengen. Und diese Reststrommengen waren die Betriebserlaubnis, die die AKW-Betreiber dann auch bekommen haben. Und das wiederum schlägt sich bis zum heutigen Tag durch. Vielleicht habt ihr auch jetzt in der Presse gelesen, das war im Dezember, ging es drum, AKW Isar hat eigentlich seine Strommengen verbraucht, aber kauft sich welche ein und läuft weiter. Die tue jetzt seit neuestem Grohnde. Auch in Grohnde geht es immer noch darum, wie lange kann dort das AKW betrieben werden und auch dort wird es Übertragungen von den sogenannten Reststrommengen geben. Es gab dann 2002 das sogenannte erste Atomausstieg, 2010 dann die Laufzeitverlängerungen für viele Jahre nochmal und dann kam Fukushima. Und nach dem dreimonatigen Moratorium nach Fukushima wurde wie gesagt dann dieser Pseudo-Atomausstieg aus unserer Sicht gemacht, der allerdings dann auch vorbereitet wurde in der Form, dass Verhandlungen mit der Industrie stattgefunden haben. Und in diesen Verhandlungen ging es dann auch eben um die Betriebserlaubnisse und diese Reststrommengen. Und es ging dann auch um die Frage, wann und wie wird abgeschaltet. Und das alles wurde zugunsten der Konzerne und der AKW-Betreiber damals dann geregelt. Dies auch deshalb, weil natürlich die Industrie und weil federführend manche, wie zum Beispiel der Gerd Hennenhöfer, der permanent als Manager zwischen der Industrie oder einem Ministerium gewechselt hat, weil diese Leute schon führend immer daran beteiligt waren, dann auch die gesetzlichen Regelungen zu schreiben, vorzubereiten. Und deshalb tragen diese Regelungen mehr die Handschrift der Konzerne, als wie, dass sie den Konzernen vorschreiben, was zu tun ist. Deshalb haben wir auch die Situation, dass jetzt E.ON, RWE und Vattenfall, EnBW, dass die jetzt dann versucht haben zu klagen, um viele Milliarden wegen diesem Atomausstieg dann zu bekommen. Sie haben ursprünglich sogar auf 19 Milliarden Schadensersatz geklagt. Vor Gericht hat jetzt dann leider RWE und Vattenfall einen Anspruch von ca. 1 Milliarde Euro zugesprochen bekommen. Warum? Weil es immer noch um diese berühmten Reststrommengen geht. Die E.ON erhält jetzt in dem Fall nichts, weil sie die Strommengen übertragen können, und die EnBW hat erst gar nicht geklagt in diesem Fall, weil sie bereits auch Strommengen zum Beispiel hier vom Block 1 auf Block 2 übertragen haben, in Philipsburg-Dito. Und dann geht es jetzt auch mit dem ganzen Thema Atomausstieg ja um die Frage, welche Folgekosten sind da und wie beteiligt man dann die Stromkonzerne an diesen Folgekosten. Der größte Block war, oder das größte Ereignis jetzt für uns im Januar jetzt diesen Jahres, dass jetzt auch mit der Regelung, die vor 2 Jahren abgeschlossen wurde, alle sogenannten Standardzwischenlager in den Besitz des Bundes übergingen, also sprich in die Hoheit von uns als Steuerzahler. Es war ein 2-jähriger Prozess jetzt, Januar 18 und Januar 19. Alle Standortlager werden jetzt von einer bundeseigenen Gesellschaft betrieben, auch die 3 sogenannten zentralen Standortlager. Dann klagt der Vattenfall auch seit vielen Jahren vor einem sogenannten internationalen Schiedsgericht in den USA auf 4,7 Milliarden Euro Schadensersatz. Die Klage läuft immer noch und man hat keinen politischen Druck gemacht bei dem ganzen Thema Atommüllentsorgung, um da was zu bewegen, dass die Klage zurückziehen. Thema Brennelementesteuer. Auch, weil, sage ich bewusst, so jemand wie Hennenhöfer dann die Verträge mit verhandelt hat, sind die handwerklich im juristischen Sinne pro Konzerne und schlecht für uns als Bürger von der Politik gestaltet. Nur deshalb haben die Konzerne die Möglichkeit gehabt, bei der Brennelementesteuer dann zu klagen. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann auch entschieden, dass bis zu 6 Milliarden Euro an die Konzerne, die sie bisher mit der Brennelementesteuer bezahlt haben, wieder zurückfließen. Schon länger läuft das ganze Thema dann Ersatzkraftwerke in der Form, dass auch vor Jahren schon alte und kleinere Kohle, sowohl Steinkohle- wie Braunkohlekraftwerke, stillgelegt wurden. Und auch dafür gibt es dann hunderte von Millionen Bereitstellungsreserve. Also auch die EnBW erhält das hier für Walheim und für Marbach, bekommen die als Bereitstellungsreserve dann diese Gelder. Und genau das ist das, was auch mit dem Hauptgrund ist, solche Zusatzkosten neben den zusätzlichen Netzentgelten, die dann die EEG-Umlage in den letzten Jahren dann deutlich ansteigen haben lassen. Ja, kurzes Blitzlicht, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner. Der Bericht der Kohlekommission, den habe ich überflogen, hat meinen Adrenalinspiegel mal wieder erhöht. Möchte ich euch nur kurz vor was dazu sagen. Um was geht es eigentlich? Es geht, das was ich zu Beginn schon gesagt habe, jetzt um den Umbruch von Technologien, die man eigentlich so überhaupt nicht mehr betreiben sollte, wie auch Braunkohleabbau und Braunkohleverstromung. Aber der Kern, was jetzt dargestellt wird, dass es um viele, viele Arbeitsplätze geht. Also in dem Bericht sind dann schon irgendwann, der hat 336 Seiten, ich glaube so nach 80 oder 100 Seiten, listen sie dann schon auf, in welchem Kohlerevier oder in welchem Kraftwerk wie viele Personen arbeiten. Es arbeiten heute im gesamten Braunkohlebereich 20.000 Beschäftigte. Davon sind 5.700 in den Kraftwerken, die andere in dem Kohleabbau. Warum erzähle ich euch das heute? Ja, jetzt schon angekündigt und wird ja von den Ministerpräsidenten, die Braunkohle haben, auch unterstützt, soll es um bis zu 50 Milliarden Euro gehen, die hier in die Länder, aber hauptsächlich natürlich auch in die Konzernkassen fließen sollen. Deshalb habe ich euch auch heute nochmal dargestellt, was das ganze Thema Atomausstieg uns als Steuerzahler gekostet hat und was man anders machen könnte. Und da müssen wir jetzt aufpassen, denn eins geht nicht. Natürlich müssen wir jetzt Ersatzarbeitsplätze und so weiter suchen, wobei ein Drittel von den Kollegen schon älter ist und irgendwann in Rente kann. Aber genau eine Industrie, die auch vorwiegend in den neuen Bundesländern angesiedelt war, wurde vor wenigen Jahren total platt gemacht. Und das ist die Solarindustrie. Wir hatten in der Solarindustrie im Jahr 2011 111.000 Beschäftigte insgesamt. Dann begann die Bundesregierung 2012 und meistens ad hoc, um auch der Solarindustrie sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen, also sprich zu verunsichern, wurden kurzfristig mehrere Änderungen bei der Einspeisevergütung beschlossen, wurde dann auch erzählt, Photovoltaik lohnt sich nicht mehr, soll man nicht mehr machen. Und die Konsequenz war, dass von den 111.000 Beschäftigten bereits zwei Jahre später nur noch 56.000 beschäftigt waren in der Solarindustrie. Und dann Ende 2015 haben wir jetzt nur noch, seitdem hatten wir nur noch 31.000 Beschäftigte. Also sprich, ca. 80.000 Beschäftigte, ich sage es nochmal, haben vorwiegend in den neuen Bundesländern ihren Job verloren. Und jetzt diskutiert man bei 20.000 über 50 Milliarden Euro, die es als Ersatz geben soll. So geht es gar nicht. Die Frage, wie geht es jetzt weiter mit der Energiewende? Der zentrale Punkt ist jetzt, dass die genau damals, habe ich vorhin jetzt schon erwähnt, 2012 begonnen haben, Einspeisevergütungen zu verändern. Und dahinter steckt eben auch die Strategie, dass man versucht jetzt, die Energiewende, die sich von unten sprunghaft entwickelt hat, denn wir hatten jetzt auch mit dem Stand 2018 inzwischen 40% Nettostromerzeugung durch Regenerative und die Zubauzahlen waren genau von 2009, von 2010 an, von den Wind an Land und auch von der Photovoltaik nochmal so hoch, dass den Konzernen dann das Blut in den Adern stecken blieb und die Politik dann reagiert hat in der Form, dass man jetzt dann mit neuen Gesetzen seit 2017 versucht, die Energiewende vollends auszubremsen. Die höchstens Photovoltaik-Zubauten, und da sprechen wir dann über 7.000 und 7.500 Megawatt pro Jahr, gab es in den Jahren 2010, 11 und 12. Und Photovoltaik und Wind ergänzen sich, ich sag's mal, wenn man die Einspeisungen anguckt, im Prinzip sehr gut. Das geht sowohl täglich, das geht wöchentlich, das geht monatlich und jährlich. Kurz so zusammengefasst vom Zyklus her, dann gleichen die sich aus, wenn tagsüber die Sonne scheint, hat man in der Regel weniger Wind. Dafür hat man nachts mehr Wind. Wenn ein Wetter ist wie heute, scheint weniger Sonne, dafür haben wir mehr Wind. Also sprich, das ist das, wo man auf den Zyklus gehen kann, nicht nur täglich, wöchentlich, monatlich, sondern über das ganze Jahr verteilt. In den Sommermonaten haben wir natürlich viel mehr Photovoltaik und weniger Wind, im Winter ist genau umgekehrt. Und deshalb sind die Hauptsäulen der Energiewende, oder waren es auch natürlich Wind an Land und die Photovoltaik. Und genau das schießt man jetzt ab, nebenbei auch noch das Thema Biomasseverstromung. Aber der Hauptgegner für die Großkonzerne und von der Politik geköpft wurden jetzt mit den Zwangsvorschriften im Sinne von Zubaukorridore, Wind an Land und die Photovoltaik. Und dann natürlich auch jetzt mit dem ganzen Thema Einspeisung und mit dem Thema Ausschreibung und Ausschreibungsvergütungen führt es jetzt dazu, dass nur noch ganz wenige jetzt dann sich den Zuschlag holen und dass aber die auch vor allen Dingen bei uns in Baden-Württemberg, in Bayern zum Beispiel, die ganze Photovoltaik gepusht haben, die hier auch gegen den politischen Wind der CDU oder muss man fast schon sagen heute von den Grünen hier Windräder errichten wollten, die werden jetzt durch die Ausschreibungen, die zwangsweise vorgeschrieben sind, für jedes Windrad ausgebremst. Zusätzlich geben wir noch her bei der Photovoltaik, behindert der Mieterstrom, was eigentlich sinnvoll wäre, und führt dann die Eigenzulage dann noch ein, also auch EEG-Umlagen zum Teil, dann, die dann für den Eigenverbrauch bezahlt werden müssen. Hier geschehen jetzt seit 3 bis 4 Jahren Dinge kontra einer dezentralen Energiewende. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass die freiwillig keine Kehrtwende machen, sondern sie versuchen jetzt den Großkonzernen, unter anderem auch der EnBW, Luft zu verschaffen. Denn denen steht das Wasser bis zum Hals. Auch die Firmenveränderungen, die jetzt bei RWE und bei E.ON anstehen, sind der letzte Versuch, die Aufteilung in den produzierenden Konzern und die Aufteilung in den sogenannten Dienstleistungskonzern, sich hier über die Runden zu retten. Auch die EnBW hat viel zu wenig Geld, verdient viel zu wenig, macht deshalb dann auch Bürgerbeteiligungen oder gibt Anzahlscheine aus, damit sie wieder 500 Millionen Euro einnehmen und gucken können, wo können sie irgendwo vielleicht mal einen Windpark kaufen. Es stehen jetzt zwei Systeme, bisherige alte Systeme, bei Verkehr sage ich nochmal, bei Strom und auch bei der Wärme sich gegenüber. Und es gibt jetzt dann natürlich ganz andere Akteure, die die Energiewende vorangetrieben haben. Und diese dezentrale, regenerative Energiewende von unten, das ist unser Ziel. Die müssen wir weiter pushen. Und deshalb sagen wir auch heute ganz klar, wir fordern einen sofortigen Atomausstieg. Denn diese 7 Meiler AKWs, die noch am Netz sind, und auch vor allen Dingen die Braunkohlekraftwerke behindern die Energiewende. Denn Windparks werden abgedrosselt, wenn viel Strom da ist. Und die Fossilen haben immer noch Vorfahrt, das geht nicht. Wir müssen jetzt wirklich thematisieren, Atomausstieg sofort. Wir brauchen überhaupt nicht mehr den Strom, weder von Neckarwestheim 2 noch von den anderen AKWs. Und auch die alten Kohlemeiler müssen sofort vom Netz. Wir wollen Atomausstieg und Energiewende jetzt. Hallo.